I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Tempus fugit, sag ich nur. Tempus fugit, die verschwundene Zeit oder die weggerannte Zeit, glaube ich.
Wo der Mann mit dem großen Latinum?
Ja, das Best, also das Latinum, was ich kenne, ist von dem Typen hier auf Deep Space Nine hier, oder wie das Ding ist.
Ah, meins von Asterix und Obelix.
ja, o tempora o mores, genau. Das habe ich auch alles nur da gelernt. Alea jacta est oder was ich nicht kann. Da sind wir schon wieder bei. Die 100 besten Filme aller Zeiten, 100BFATS, hier bei Podcast 1 in unseren Studios am Pla de Lou.
Am Pla de Lou.
Wie wir in der Szene schön sagen.
Guten Tag.
Tag, Herr Mayer.
Ja, hallo. Schön, dabei zu sein.
Ja, also ich freue mich, wieder hier zu sein. Wir arbeiten uns weiter vor in unserer Liste mit den besten Filmen aller Zeiten. Letzte Ausgabe mit Filmpatin Franzi von Sei hier Gast, der Podcast über Disney, Platz 73. Da ging es um Disneys Der König der Löwen oder wie man auch gerne sagt, Der König der Löwen. Heute kommen wir also zu Position 72 und da wird es, das kann ich sagen, jetzt schon verraten, sehr musikalisch, sehr kultig. Und auch heute haben wir, tada, wieder einen Filmpaten und zwar einen Herren, der uns auch schon beim Logenplatz die Ehre gegeben hat. Wir sagen gerne ein preisgekrönter Autor, Grimme-Preis, glaube ich sogar.
Ja, alter Angeber. Richtig.
Das ist ja furchtbar. Also wirklich, Es lebe der Tod zum Beispiel geschriebene oder auch Meta. Und wir haben ihn damals zu seinem Skript für Exit in der Show gehabt. Wir begrüßen wunderbarerweise genauso filmverrückt wie uns der fantastische Erol Yeshilkaya. Hallöchen.
Hallo.
Na, wie geht es?
Ja, gut. Also ich bin froh, wieder bei euch im Studio zu sein.
Naja, das ist ja ein bisschen gelogen, weil du bist uns zugeschaltet.
Er ist uns zugeschaltet per Session Link. Toll, weil logistisch so wirklich am besten läuft und wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Wir haben schon eine ganze Weile versucht, dich ranzukriegen und jetzt haben wir es endlich wieder geschafft. Weil tatsächlich hast du ja ein bisschen auch was zu tun hier und dort, nicht wahr?
Ja, also ja klar, ich meine, das ist ja das Schöne, dass man als Autor doch die ganze Zeit was zu tun hat, selbst wenn draußen die Apokalypse herrscht. da bin ich doch ganz, ganz erleichtert, muss ich sagen.
Ja, bist du schon inspiriert worden für das eine oder andere Ding in der Zukunft? Also wir wollen jetzt nicht deine GPS-Daten, aber wo befindest du dich gerade?
Ich sitze so am äußeren Rand, so Richtung Müggelsee da in der Gegend, ganz weit draußen. Ganz woanders.
JWD sozusagen.
Wohnst genau. Du so schön im Grünen, um besser schreiben zu können?
Ich schreibe, um besser wohnen zu können.
Ah, sehr gut. Huhn oder Ei, genau.
Sehr gut, das ist super. Ja. Ich schreibe, um besser wohnen zu können. Ja, wie gesagt, du warst für Exit in der Show damals und das ist ja recht gut aufgenommen worden, kann man sagen, oder?
Ja, ich meine, absolut. Ich bin tatsächlich, jetzt kommt harte Selbstwerbung.
Ja, bitte.
Und Selbstlob ist mir völlig egal.
Ja, go for it.
Wir sind für zwei Sebastian Marker und alle Produktionen, die damit zugehören, für zwei Filme gleichzeitig für den Grimme-Preis nominiert jetzt gerade. Und wir sind unfassbar glücklich und stolz. Und Exit ist einer davon.
Ja.
Und das ist der Knaller. Das ist toll.
Sag mal, dann wird aber da am schönen Müggelsee bald das Regal nur noch mit Grimme-Preisen vollstehen.
Das wird sich sehr zeigen, glaube ich. keine Ahnung.
Ist ja sehr gut. Da drücken wir die Daumen, dass es dann auch wirklich klappt.
Ja, völlig verdient auf jeden Fall.
Ja.
Und es ist toll, dass du damals mitgemacht hast und es ist toll, dass du jetzt mitmachst bei 100BFATS, wie die Insider sagen. Und es ist wirklich höchst interessant, für welchen Film du die Patenschaft übernommen hast. Auch du hast natürlich dich eingebracht, als wir dich angefragt haben, wie es immer so klingt. Und da hast du gleich wirklich mehrere Filme genannt. Und warum du dich für diesen entschieden hast, das erörtern wir gleich genauer. Jetzt verraten wir dann aber erstmal, welches Meisterwerk sich Platz 72 gesichert hat. Es ist der kleine Horrorladen, Little Shop of Horrors. Das ist ein Film aus dem Jahr 1986. Ich erkläre kurz mal die Story für die Leute, die ihn nicht kennen. Herr Meier guckt schon so komisch. Es ist jetzt nicht einer von deinen Lieblingsfilmen.
Also ich sage nur vorweg, wir haben viele O-Töne, ja, deswegen bin ich hochkonzentriert.
Ah, okay, gut. Regie Frank Oz, das Ganze basiert auf einem Musical und das basiert auf einem B-Movie von Roger Corman. Später noch mehr, wirklich sehr viel mehr dazu. Die Story ist Seymour Crailborn, der arbeitet in so einem kleinen Pflanzenladen, ja, in so einem kleinen Blumenladen und das Ding steht kurz vor der Pleite und deshalb hat er Angst, dass seine Kollegin Audrey, in die er ist heimlich verliebt, dass er sie nie wieder sehen wird, ne? Dass er ihr nicht das Leben bieten könnte, was er ihr gerne bieten würde. Aber dann kauft er eines Tages eine ganz merkwürdige Pflanze, das auch songtechnisch erzählt wird. Es ist ein Musical, habe ich das schon erwähnt? Ich glaube nicht. Es ist ein musikalisches Musical. Und diese merkwürdige Pflanze, die er Audrey 2 tauft, die zieht die Kunden magisch an und das Geschäft, Achtung, floriert wieder. diese Pflanze, irgendwann wächst die aber leider nicht mehr so gut und dann stellt sich heraus, die muss mit Blut gefüttert werden. Das ist nämlich eine fleischfressende Pflanze, die menschliches Blut am liebsten, Blut an sich eben, zum Gedeihen braucht und da ist auch ganz schnell nicht mehr nur mit einem kleinen Blutstropfen zufrieden, wie sie so schön heißt. Und was wir jetzt mal machen, wir hören uns jetzt mal in das Ende 80er Jahre, also die Inszenierung dieses Trailers, das ist auch schön. Das hören wir uns jetzt mal an, den Originaltrailer von damals. Und bitte.
In dieser wunderschönen Gegend begann eines Nachts eine höchst merkwürdige Geschichte. Der kleine Horrorladen.
Verdammte Rosen, verdammte Dornen. Tut mir ja leid, aber heute scheint es ihr nicht sehr gut zu gehen.
Nein.
Allerdings. Ein junger Mann.
I've given you rain. Looks like you're not happy. Lest I open a vein.
Oh Leute, wenn ihr das daheim doch aufsehen könntet. Zieber, wo hast du denn diese verrückte Pflanze her?
Das ist alles in Ordnung, Zieber.
Ein Mädchen.
Meine Verabredung.
Das ist kein ordentlicher junger Mann.
Aber er ist Akademiker.
Ja.
Das soll mal genügen an dieser Stelle.
Soll mal erstmal genügen an dieser Stelle. Ah. So, wunderbar.
Großartig.
Großartig, oder? Errol, ich will jetzt nicht schon fragen, warum du den ausgesucht hast, weil es kommt nachher bei unseren berühmten Abschluss-Interview-Fragen, warum das für dich einer der besten Filme aller Zeiten ist. Weißt du noch, in welchem Kino du den gesehen hast? Weil ich habe da so meine Probleme.
Ich habe den gar nicht im Kino gesehen. Ich war 10, als der rausgekommen ist.
Okay.
Und das absolut, ich hätte ihn ja im Kino sehen können, aber ich habe den Film tatsächlich auf Video gesehen, wo er ja auch, glaube ich, ein Riesenhit war, als er dann rauskam.
Ja.
Und das war schon ganz, ganz toll. Und das, obwohl ich, ihr könnt es wahrscheinlich kaum glauben, überhaupt gar nichts mit Musicals am Hut habe. Aber dieser Film ist großartig.
Deswegen habe ich mich auch so gewundert, warum die das. Da habe ich gedacht, wow.
Wahrscheinlich.
Also die anderen Filme, die du vorgeschlagen hattest, das hatte Sinn ergeben. Mhm. Aber bei diesem Musical habe ich schon gedacht, das hat vielleicht mit dem Blutrünstigen zu tun, oder? Vielleicht?
Wer weiß.
Wer weiß. Also, der Film ist natürlich wahnsinnig schräg, ne? Das sind die Bilder, das ist alles. Aber es ist auch so, dass wenn ich ihn sehe, erinnere mich an den Cast von Eis am Stiel.
Echt, ja?
Ja. Also auch wegen
weil John Candy dabei ist.
Genau, ja, total
gemein. Sag das mal Zachi neu. Ich habe deswegen gerade auch nach dem Kino gefragt, weil ich muss ihn so 2-3 Mal tatsächlich im Kino gesehen haben, damals 86. Ich war schon zwölf, also knapp 12. Und ich habe da immer Folgendes gemacht. Ich bin immer am Kinotag ins Kino gegangen, habe immer 2 Filme gesehen mittwochs. Mhm. Immer einen, den ich schon kannte und dann einen neuen. Und ich überlege die ganze Zeit schon, habe ich den im Zoopalast gesehen oder im Gloria-Palast in Berlin oder in der Filmbühne Wien? Wahrscheinlich in allen dreien letztendlich. es war eine der ersten Schallplatten auch, die ich mir gekauft habe. Nicht die erste, aber eine der ersten. Also wirklich der Soundtrack auf Vinyl.
Wow.
Und was ich auch
gemacht habe.
Ja, habe ich noch tatsächlich. Das ist krass, oder? Das ist, ich habe meine ganzen Platten irgendwann meinem Vater gegeben, als ich als vermeintlich cooler junger Mensch gedacht habe, Plattenspieler brauche ich nicht mehr. Habe ich die mal bei meinem Vater untergestellt.
Großer Fehler.
Mein Vater hat sie aber alle behalten, die Platten tatsächlich.
Gut, dann gibt's sie noch.
Naja, ich habe auch den Roger Rabbit Soundtrack noch auf Vinyl. Und das musst du mal versuchen, den zu kaufen jetzt heutzutage.
Ja. Nicht schlecht. Ja, beide.
Toll. Ja, ne? Gibt's nicht mehr. Ich rede mal gerne ganz viel über mich kurz mal. Was ich nämlich noch gemacht habe, ich habe mir den Soundtrack gekauft, im Plattenladen meines Vertrauens den Film gesehen und am nächsten Abend, beziehungsweise nächsten Tag, mit meiner Schwester, ob sie wollte oder nicht, das Ding als Musical zu Hause in unserem Kinderzimmer inszenieren.
Sehr gut.
Ich habe so aus Filz so eine kleine Audrey 2 selber gebastelt und dann war irgendwie eine Familienfeier und die hatten natürlich alle keinen Bock, die wollten lieber ihren Fuji im Wohnzimmer trinken. Und ich habe gesagt, wir haben ein Musical vorbereitet von dem Film mit der Pflanze, da müsst ihr jetzt mal alle gucken kommen. Und meine Onkel und meine Tante, die haben dann da gesessen und dann haben wir das Ding aufgeführt. Also wir haben die Platte laufen lassen und ich habe dieses Filzding so bewegt. Und wenn die Audrey dann, die wird dann nachher ganz groß, ne, wie wir alle wissen, das habe ich dann so mit Schattenspiel gemacht und so.
Nicht schlecht, kreativ.
Und meine Schwester musste halt alle weiblichen Rollen übernehmen. Und ich weiß nicht, ob sie es gerne gemacht hat. Wahrscheinlich schon, aber das Ding ist halt, es hat immer noch einen ganz großen Platz in unserem Herzen.
Es gab Running Ovations wahrscheinlich.
Genau,
Running Ovations, ja. Running. Alle raus. Schnell running, zum Futschi.
Running Ovations. Das Ding ist aber tatsächlich, ich habe dann Jahre später jetzt dann zu Disneys Aladdin, zu dieser Neuverfilmung, Alan Menken dann halt auch endlich mal getroffen. Wow. Der das zusammen mit Howard Ashman ja geschrieben hat, also das Musical, und dann wurden sie ja eben da für diesen Film da nochmal rangezogen. Und ich habe ihn zu Aladdin getroffen und habe ihm gesagt, weil wir haben irgendwie darüber geredet, was sind denn so die besten Musicals aller Zeiten, hin und her und tralala. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das beste Musical auf jeden Fall ist für mich immer noch Der kleine Horrorladen. Und da war er ganz selig, da hat er sich ganz doll gefreut. Siehst du das ähnlich? Ich meine, du hast ihn nicht im Kino gesehen, nicht weil du, war das so, weil du nicht wolltest oder nicht konntest, oder wie war das noch?
Hast ihn gar nicht mitbekommen? Doch, absolut. Ich erinnere mich noch, als der Trailer lief, und das war auch wirklich eine Zeit, an die ich mich sehr, sehr, sehr gut erinnere, weil in etwa zur selben Zeit lief auch Lost Boys, der Vampirfilm, im Kino. Und man hat ja vorher die ganzen Sachen, die Trailer gesehen. Und ich weiß noch, ich wollte Little Shop of Horrors und Lost Boys unbedingt sehen. Aber zu der Zeit bin ich mit meinen Eltern im Sommer, über die Sommerferien, jedes Jahr 6 Wochen zu meiner Familie in die Türkei gefahren. Mhm. Und ich vermute, dass er in der Zeit einfach im Kino war und gelaufen ist. Ich hab's nicht verpasst. Weil etwa zur selben Zeit lief auch Auf der Suche nach dem goldenen Kind und Die Reise ins Ich. Und beide davon habe ich 3-mal im Kino gesehen. Und Little Shop of Horrors hätte ich garantiert auch mehrmals gesehen.
Klasse, ey. Reise ins Ich. Das auf der Suche nach dem goldenen Kind. Das Ding ist halt tatsächlich, muss man wirklich sagen, dass hier wirklich so, nennen wir es mal das normale Publikum, da jetzt nicht alle die Songs sofort anstimmen können, so wie wir oder so wie ich. Ich singe halt gern. sondern das ist dann eher so ein Ding so, ach ja, wie, was waren das nochmal? Ne? Kann es so sein, dass es so eine kleine, coole Leiche ist, die wir im Keller haben? Oder hast du irgendwie 20 Kumpels um dich rum, die den Film auch toll finden?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, meine Frau ist euphorischer Fan auch. Ja. Was schon mal sehr, sehr praktisch ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es so... Ich weiß es nicht. Ich rede da gar nicht so. Das ist nicht die Leiche im Keller. Ich meine, hey, es ist Frank Oz, ja. Yoda, der Schauspieler, der Yoda gespielt hat und gesprochen hat, hat einen Film gedreht. Wie kann das bitte schlecht sein? Ja, und ich glaube einfach, dass ich nicht so sehr viel über Musicals gesprochen habe mit meinem Umkreis.
Ja.
Aber Little Shop of Horrors ist einfach sehr, sehr eigen.
Und so war auch das Original aus dem Jahre 1960 von Roger Corman, ja, einer der absoluten Kult-B-Filmer, kann man gar nicht anders sagen. Und damals in der Originalversion 1960 unter anderem Jack Nichols mit dabei. Und jetzt halte ich fest, jetzt haben wir auch mal davon mal den Original-Trailer, den wir uns jetzt auch mal anhören werden von damals. Und das ist wirklich, das ist ein schönes Audiodokument, bitte.
Oh, take it easy, Dracula. What do you think I'm carrying here, my dirty laundry?
Where a man-eating talking plant gives homicide something to think about.
And I didn't do it.
Do what?
Whatever. Ever see this man?
Man, see picture or nothing.
Why are you so nervous?
Oh, boy, you kiss good, Audrey.
Oh, I guess I just have a good kisser.
Now you will do as I say.
Yes, master.
You will go out and find me some food.
Yes, master.
Okay, also die Pflanze spricht in einer tiefen Stimme.
Das Ding von Roger Corman, den habe ich, keine Ahnung, wie viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte später gesehen. Wie stehst du zu dem Original, zu der Vorlage, Erol?
Also der ist wirklich schräg, finde ich. Also ich mag den. Ich finde, ich habe ganz wenig Filme von Roger Corman gesehen bisher, die nicht irgendeinen Unterhaltungswert mindestens haben.
Ja, das stimmt.
Oder wirklich im Meisterwerke sind. Aber Little Shop of Horrors, man merkt schon, ne, dass der Film fast nur an einem Ort spielt die ganze Zeit. Der hat ja, glaube ich, nur $30,000 damals gekostet. Mhm. Und es gibt diese Szene mit Dick Miller als Kunden in einem Blumenladen, ja, in dem der Film eben spielt, und der reinkommt und Blumen isst. Der nur in diesen Laden kommt, weil die leckersten Blumen da sind, der konstant immer nur Blumen isst. Also von dieser Art von Humor, ja, und Horror ist der ganze Film bestimmt. Und ich fand den sehr viel schräger als das in Anführungsstrichen Remake oder die Neuinterpretation von Frank Oz.
Genau so.
Das Ding ist, der ist damals an 2 Tagen gedreht worden. 2 Tage.
Nicht dein Ernst.
2 Drehtage.
Wie geil ist das denn?
Krass, oder? Und ja, mit Jack Nicholson da in der Rolle, die dann Jahrzehnte später Bill Murray gespielt hat. Genau, gleich mehr dazu. Also Frank Oz haben wir schon gesagt, ne? Also ihr halt schon gesagt, ne? Yoda und Miss Piggy und so weiter. Und der war auch derjenige, der dann halt gesagt hat, Leute, ich habe die Erfahrung und hier Audrey 2, damit es so richtig funzt, das Viech, haben sie dann halt eben eine Puppe draus gemacht, ein Animatronic. Und dieses fleischfressende, singende Viech halt wahnsinnig gut dargestellt werden sollte oder konnte. Bis zu 6 animatronische Audreys haben sie gebaut. Nicht bis zu 6, sondern 6 insgesamt. Und die kleinste so 10 Zentimeter groß. Ne? Dieses Ganze in dieser kleinen Schale, in dieser Tin Can. Und die größte so knapp 4 Meter. Mm. 4 Meter hoch.
Halt Hunger, ja.
Für den Showdown. So, und jetzt eine Quizfrage an Erol. Weißt du es, wie viele Puppenspieler mussten ran für die große die Abschlusssequenz für den Showdown mit den kleinen Audreys und so?
Ich weiß nicht, 15, 20, 25, sowas?
60.
Nein.
60.
Das ist ja, stimmt, wegen den, wow, die Ausläufer sind ja auch alle noch und die Knospen,
genau,
die sich öffnen auch noch.
Ihre Knospen.
Stimmt, ja, klar.
Krass, 60 Puppenspiele, einfach ganz, ganz, ganz krass, um das da alles zu bewegen. Reden wir mal kurz über Alan Green. Die spielt ja Audrey 1, also die Dame des Herzens sozusagen, in die sich da Rick Moranis in Frank Oz Version verliebt. Und die hat ja schon Audrey auf der Bühne gespielt.
Ja.
Die durfte dann tatsächlich auch in der Leinwandversion diese Rolle übernehmen. Und das Interessante ist, hast du mal dieses Bonusmaterial auf der DVD gesehen?
Ja, auf jeden Fall.
Und da fand ich es faszinierend, dass die ja behaupten, Alan Green wäre eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Dame, die das gemacht hat. Rolle auf der Bühne gespielt und dann dieselbe, ja, Rolle auch auf der Leinwand. Ich denke immer, von wann war denn bitte Rocky Horror Picture Show? Weil ist es nicht da so, dass da auch ein paar Leute von der Bühne auf die Leinwand gekommen sind?
Oh, wahrscheinlich nicht. Ich meine, wenn gesagt wird, dass es Alan Green ist, war es Alan Green. Aber weißt du, wer eigentlich ursprünglich in der Filmversion, wen die Produzenten im Gegensatz zu Frank Oz haben wollten?
Wen wollten sie
an ihrer Stadt? Sie wollten Cindy Lauper haben oder Barbara Streisand.
Das ist ja auch abgefahren.
Und weißt du, wer eigentlich außer Frank Oz Regie übernehmen sollte bei dem Ding?
Nee, wer sollte es machen?
Martin Scorsese.
Geil.
Der es aber nicht gemacht hat, weil zu der Zeit die Firma verklagt wurde vom Drehbuchautor des ursprünglichen alten Films von Roger Corman. Und dann stand John Landis nochmal zur Debatte und dann war es aber Frank Oz. Also wilde Reise.
Wilde Reise. Wir haben es schon gesagt, muss man noch sagen, es gab den Film von Roger Corman, der wirklich dann auch so ein Kult-Following hatte. Und daraus ist dann halt dieses Musical, diese Bühnenshow geboren worden. Und der Film basiert halt eben auf dieser Bühnenshow. Alan Green, die Ballade Somewhere That's Green, geschrieben eben und komponiert natürlich von Alan Menken und dem unvergessenen Howard Ashman, das dynamische Duo, sage ich damals, die bei der Disney-Renaissance für all diese großen Hits gesorgt haben. Und kennst du die Verbindung zwischen Ariel und der kleine Horrorladen?
Nee, ich glaube nicht.
Das ist tatsächlich so, dass ja Al Menken und Howard Ashman dann da wirklich von der Straße sozusagen weggecastet wurden und zu Disney geholt wurden und da halt eben arbeiten sollten und an Ariel die Meerjungfrau oder wie ich immer sage, Ariel im Vollwaschgang halt eben gearbeitet haben. Und tatsächlich während der Arbeit an dem Song Part of Your World, ne, ein Mensch zu sein, wie wir es so kennen, sich orientiert haben eben an Somewhere That's Green. Und während der Arbeit haben sie den Song auch gerne mal Somewhere That's Wet Somewhere That's Wet genannt oder den Song so genannt. Und weil Alan Green, können wir noch gerne sehr viel sprechen, weil die das so toll macht. Wir hören da jetzt mal rein, Somewhere That's Green. Mhm.
A matchbox of her own, a fence, a frilled chain link, a grill out on the patio, disposal in the sink, a washer and a dryer, and an ironing machine, and a tract house that we share. Somewhere that's green. He rakes and trims the grass. He loves to mow and weed. I cook like Betty Crocker, and I look like Donna Reed. There's on the furniture to keep it neat and clean, in the pine soil scented air, somewhere that's green.
Sind das Szenen aus dem Film? Nein, ne?
Doch, alles.
Okay.
Aber es ist untypisch, es ist schon unfair, dass ihr damit anfangt. Das ist schon eher ein untypischer, ein sehr klassischer Musical-Song.
Ja,
das ist der Musical-Song aus dem Film. Ja. Die anderen sind düsterer in ihrer Art.
Und ein bisschen. Aber das ist halt, ich finde es halt sehr schön, weil man da halt bei ihr halt auch hört, was sie kann, ne? Also dieses klassische bringen und nachher, wenn sie halt diese anderen Nummern haben, zusammen auch Suddenly Seymour zum Beispiel, dann mit Rick Moranis zusammen und so, dass sie halt, die hat eine Bandbreite, die Frau ist einfach ganz krass und also die schlägt nachher Töne an. Das Ding ist, wir fragen dich nachher, was dein Lieblingssong aus dem Film ist. Wenn mich einer gefragt hätte, ich gesagt, jeder. Aber dann letztendlich ist es bei mir doch Skid Row, Downtown. Diese ganz große typische, was heißt typische, das haben wir dann erst Jahre später erfahren, typische Alan Menken, Howard Ashman, so Eröffnungsnummer, ne? Klar, es gibt den ersten Song im Film Little Shop of Horrors, ne? Also dieser Intro-Reißer sozusagen, der von den Damen da gesungen wird, aber dann kommt eben Skid Row und das ist mal witzig, ich weiß nicht, ob du dir das schon gegeben hast, Erol, aber es gibt ja so im Laufe der Jahrzehnte hat so ziemlich jede Highschool schon mal Little Shop of Horrors aufgeführt. Und also nicht nur ich mit meiner Schwester damals in der Fregestraße in Steglitz, sondern eben auch wirklich so ganz große, am Broadway haben sie es ja auch gespielt und so und überall. Und das ist wirklich eine der wirklich beliebtesten und auch besten, so sagen wir jetzt mal, Opening-Nummern überhaupt, ne? Die so viel, also da passiert so viel und ich kann mich daran nicht satt sehen, beziehungsweise satt hören. Und wenn du es gestattest, das ist jetzt mein Lieblingssong schon mal, bevor wir später dann zu Diamond kommen. Das ist meine Lieblingsnummer, Skid Row Downtown. Und wir hören jetzt mal in die letzten anderthalb Minuten davon rein, bitte.
So I live downtown. That's your home address, you live downtown. When your life's a mess, you live downtown. Where depression's just status quo.
Down on Skid Row.
Someone show me a way to get out of here. I constantly pray I'll get out of here. Please won't somebody say I'll get out of here. Someone give me my shot or I'll rot here.
Downtown.
Show me how and there's I will. No. downtown.
Start climbing uphill and get out of here.
Downtown.
Someone tell me I still could get out of here. Someone tell Lady Luck that I'm stuck here.
Gee, it sure would be swell to get out of here.
Bid the gutter farewell and get out of here. I'd move heaven and hell to get out of skin.
Also ich habe da jedes Mal Gänsehaut.
Oder? Gänsehaut. Das ist der Knaller.
Das ist so krass. Diese Nummer, das ist krass. Ich krieg ab und zu von meiner Schwester dann so eine SMS, wenn sie sagt, ich habe mal wieder, eine SMS vor allen Dingen, eine WhatsApp, wenn sie sagt, ich habe mal wieder kleine Horrorladen gesehen. Und wenn Downtown, wenn Skid Row läuft, dann muss ich immer weinen. Vor Freude halt. Ne?
Es ist irre. Es ist so ergreifend, weil die Thematik so düster ist und so unfassbar packend und die Inszenierung, wenn die Leute da hoch, das arme Volk am Zaun hoch, der irre. Mhm. Wahnsinn.
Also eine völlig verdreckte Stadt, wo man wirklich nur denkt, widerlich.
Du willst da raus.
Ich liebe diesen Film. Ich werde das noch sehr oft sagen. Ich liebe diesen Film.
Ich bitte darum.
Jede Einstellung, jeder Einzelne, es gibt keine schlechte Einstellung in diesem Film. Großartig. Fantastisch.
Man liebt die Kulissen, ne? Also alles, das ist halt auch wirklich mit 22 Millionen Dollar mehr noch drauf, irgendwie vielleicht noch irgendwie noch mehr Pinselstriche noch hätte noch anders machen können, aber Frank Oz ja auch schon ein paar Mal auch hinterher, Jahre später auch immer wieder gesagt hat, dass er das er auch so einen Spaß hatte, dass er quasi so ein bisschen wie im Sesamstraßen-Set gedreht hat, im verdreckten Sesamstraßen-Set und dass das so einen Spaß gemacht hat, eben dieser Kontrast, diese wunderschönen Melodien oder eben halt auch fetzigen Melodien, die er dann, der Film auch, habe ich fetzig gesagt?
Ich glaube, ich habe fetzig gesagt.
Aber das ist halt, ne, natürlich singen da jetzt nicht nur die Menschen, sondern eben auch die Pflanze. Und das war schwierig, damit die Lippen da dieser Animatronic-Puppe sich auch wirklich schnell genug bewegen konnten. Also das habe ich erst, also ich war natürlich oder bin filmverrückt und damals habe ich mich auch so Making-ofs und fand ich alles toll. Aber wusstest du diese Nummer, wie die das mit der Audrey 2 gemacht haben, tatsächlich mit dem Singen, Erol?
Ja, na klar. Soll ich?
Oder ja, bitte. Nee, leg mal los.
Also ich habe gehört, die haben es erstmal, Frank Oz war ja ganz, ganz verbandelt mit Jim Henson, dem König der Puppen und von den Muppets, der Sesamstraße, der all diese unglaublichen Serien und Filme geschaffen hat. Der Dunkle Kristall, ein weiterer Lieblingsfilm von mir, zusammen mit Jim Henson, Frank Oz. Mhm. Und hier hat Frank Oz eben gemerkt, wie kriegen wir das hin, dass es realistisch aussieht bei einer Pflanze, die buchstäblich mehrere Meter hoch ist an irgendeinem Punkt, dass sie sprechen und sich bewegen kann, ohne dass es ruckelt, wackelt, unecht aussieht. Die haben alles ausprobiert. Es hat einfach nicht geklappt. Die haben es nicht hingekriegt. Und irgendwann haben sie bei den Mustern, die sie sich angeguckt haben, haben sie bestimmte Bewegungen im schnellen Rücklauf und im schnellen Vorlauf laufen lassen und gemerkt, wow, Sekunde mal. Auf einmal sieht die Bewegung absolut flüssig aus. Das heißt, wenn wir die ganzen Bewegungen in langsam machen und dann schnell abspielen, dann haben wir eine flüssige Bewegung der ganzen Technik, die in dieser künstlichen Pflanze drinsteckt. Und dann haben die wirklich alle Songs langsam ablaufen lassen. Und Rick Moranis und alle Schauspieler haben es langsam lippensynchron gespielt und die Pflanze eben auch in langsam bewegt und dann schneller abspielen lassen und nachsynchronisiert. Der Knaller.
Genau. Coole krass. Idee.
Ja, ja, die haben halt mit 12 bis 16, also höchstens 16 Bildern pro Sekunde gedreht und nicht wie sonst 24. Ne? Und das habe ich wirklich Jahre später erst in diesen Making-ofs, in diesen B-Rolls auch und sowas gesehen. Ne? Dass man, wie Rick Moranis da steht und halt eben so das langsam synchron versucht da mitzusingen. Das ist einfach genial. Wer war der Hauptpuppenspieler für Audrey 2, besonders bei Feed Me? Weißt du es?
Oh, nee, weiß ich nicht.
Na, Brian Henson, der Sohn von Jim Henson tatsächlich, der hat war dann der Hauptpuppenspieler für Audrey 2. Und dann gibt es noch Nachfahren von Jim Henson, die in dem Film vorkommen. Weißt du, wer?
Ja, erzähl.
Das soll ja jetzt nicht immer sein, weißt du, sondern halt so, ich will dir ja auch nicht alles weg.
Ich mach das mit dir auch.
Genau.
Nee, gib's ihm zurück.
Danach bist du dran mit dem Fun Fact. Und zwar ist es, wie heißt Heather? Heather Hansen, seine Tochter, und zwar ist die das Mädchen, das diese schrecklichste aller schrecklichen Zahnspangen aufhat in der Szene mit Steve Martin als Dentist. Das ist die Tochter von Jim Hansen.
Okay. Wenn sie versucht zu erklären, was er mit ihr gemacht hat und nicht sprechen kann. Unglaublich makaber, super witzig, toll.
Genau. Ich würde jetzt auch gerne gleich da bei diesem Thema bleiben und dann kannst du gerne mal loslegen, was du dazu zu sagen hast, zu dieser wirklich tollen, das ist ja schon eine größere Rolle. Steve Martin spielt den Freund von Audrey 1, den sadistischen Zahnarzt. Mhm. Und dann gibt es halt diese wunderbare Szene, wo nochmal wirklich, also nicht nur sein Song, klar, I'm a Dentist, super Nummer. Aber dann kommt halt.
Das ist mir am meisten im Kopf.
Am meisten im Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes, im Kopf geblieben. Und dann gibt es halt den Auftritt mit Bill Murray. Willst du mal loslegen, wie du diese Szene so in Erinnerung hast oder was du dazu zu sagen hast, Erol?
Ich gucke den Film mindestens einmal im Jahr, deswegen ich habe das relativ präsent. Es ist natürlich, ich weiß noch, was ich damals gedacht habe, ich fand es unfassbar witzig, weil ich ein riesen Steve Martin Fan war. Es ist natürlich schon sehr, sehr schräg, diesen sadistischen Zahnarzt zu haben, der dann Besuch bekommt von Bill Murray als Kunden, der ein masochistischer Kunde ist, also fast das perfekte Paar. Es ist irre. Es ist wie nichts, was ich speziell in der Zeit auch, in Mitte der 80er Jahre, in einer Mainstream, ich meine, man muss bedenken, Little Shop of Horrors war zu der Zeit der teuerste Film, den die Warner Brothers je gemacht hatten mit 25 Millionen.
Genau.
Und in so einem Film diese Art von Humor mit einem sadistischen Zahnarzt gespielt von Steve Martin, der dann noch umgebracht, zerhackt und an einem wir dürfen spoilern, oder?
Ja, ja.
Zerhackt und an eine Pflanze verfüttert wird und alle singen dabei. Ja, genau. Der Knaller. Irre.
Fantastisch. Mich hat die Szene als Kind wahnsinnig verstört, diese Nummer zwischen Bill Murray und Steve Martin, weil ich halt wahnsinnige Angst vom Zahnarzt schon immer hatte und jetzt bin ich total erwachsen und habe gar keine Angst mehr, überhaupt gar nicht mehr. Nee, das hat mich total verstört und ich liebte oder liebe immer noch natürlich Steve Martin und Bill Murray sowieso und habe mich auf der einen Seite total gefreut, die beiden in dem Film zu sehen. Ja. Und auf der anderen Seite war ich aber eben wahnsinnig verstört für diese Nummer. Und das Geile ist, dass ja Bill Murray hat sich so ein bisschen bitten lassen, ne? Und hat dann zu Frank Oz dann irgendwann gesagt, ja, ich würde es ja machen, aber muss ich denn hier diese Texte reden, die ihr mir da geschickt habt? Und Frank Oz meinte wohl nur so, ey, mir ist völlig egal, was du da redest. Hauptsache, die Dynamik ist halt die, dass du der Masochist bist und Steve ist der Sadist. Also macht ihr, was ihr wollt. Und das haben sie dann auch. Und diese ganze Szene, sie haben es ein paar Mal gedreht, aber jedes Mal anders. Und es ist komplett improvisiert. Und wir hören uns jetzt mal die Fassung an, im Original hier, Steve Martin, Bill Murray aus Little Shop of Horrors.
I went to a terrible dentist on Wednesday who has recommended me by somebody that I saw on Monday, who's the brother of a man that I usually see on Sundays. And their mother actually taught them everything that they know. She's incredibly gifted and quite elderly, and a lot of people think she shouldn't be working, but I go to her because I'm just incredibly devoted to her strength. She can't really see who you are, but she knows the sound of your voice, and if you tell her where it is, the problem, she eventually works her way back, and she finds the trouble, and she does it. I wish I had that family, because I can only go so long. That's how I want to be. I don't ever want to have to be just...
Comfy? Yes, doctor.
I remember the first time I went to the dentist, I thought, gosh, what a neat job. If only I were a dentist. The dentist I went to had the greatest car. He had a Corvette, and I thought, my gosh, everybody calls him doctor and he's not really a doctor. Oh my God. Only I got out of here okay. And then, you know, after it was all finished, they gave me a candy bar. And I thought to myself, this is what I get, a candy bar? This is what you do. You go through a little thing and you get chocolate out of it. We're getting to work with incredible professionals. We use incredibly, incredibly wonderful equipment.
Well, let's take a look at that mouth.
Say, ah.
Oh Mann, das ist so böse, das ist so böse. Das ist ein Wahnsinn.
Ach, schön.
Ja.
Oh, nee, oh Gott.
Habt ihr auch die deutsche Synchro im Hinterkopf dabei?
Ja, schon, weil die ist auch klasse.
Schokolade.
Genau, Schokolade. 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 Ja. Aber trotzdem, das fand ich, oh Mann, ey, das hat Wahnsinn. Mir alles so wehgetan. Aber in seinem Song, ne, auch I'm a Dentist.
Der diese beiden großartigen Schauspieler in einer Szene, das ist einfach Wahnsinn.
Und vor allen Dingen, halt, ich würde gerne auch mal alle anderen Fassungen, die er angeboten hat, würde ich auch gerne mal alle sehen irgendwie. So, jetzt kommt der Erol nochmal und erzählt uns jetzt mal ein paar Cameos, die es so gibt im Film. Wer ist denn alles so dabei?
Oh, Cameos in Little Shop of Horrors. Mhm. Wen haben wir alles? Wir haben Steve Martin, wir haben John Candy, wir haben den James Belushi haben wir. Wir haben Christopher Guest ist dabei.
Ja.
Lass mich überlegen, wen vergesse ich denn jetzt hier? Steve Martin haben wir gesagt, Bill Murray sowieso gerade gesagt. Wen vergesse ich?
Miriam Margulies vergisst du noch, die Zahnarzthelferin spielt, die auch so einen geilen Auftritt hat. Und ich weiß noch, Jahrzehnte später bei Harry Potter, hat sie dann auch mitgespielt. Und dann dachte ich irgendwann so, ja, ich kenne ja, dieser in England ist ja Megastar natürlich, ne, bei uns ein bisschen anders. Sie hat ein, zwei Hollywood-Dinger ja gemacht, irgendwie mit Schwarzenegger hat sie da auch hier diesen Satans-Film da irgendwie mitgemacht und sowas, aber bis ich darauf gekommen bin, dass sie da auch mitmacht bei meinem kleinen Horrorladen Miriam Margulies. John Candy als diese...
End of Days meinst du?
Ja.
End of Days, Schwarzenegger. Okay,
alles klar. End of Days, danke schön. Jetzt bin ich nicht drauf gekommen. Schwachsinn. Jim Belushi da als dieser schmierige Investor und John Candy als durchgeknallter Radiomoderator. Sind schon ein paar wirklich schöne Sachen dabei.
Wahnsinn. Ich liebe diesen Film.
Ich liebe diesen Film. Ja, sprechen wir über die Testvorführung. also dem Film ist ja viel angetan worden. Das Ding ist halt, Erol wird es wissen, die Testvorführung, also die Fragen dabei danach waren, die Leute haben das geliebt, die fanden es super, die fanden die Songs klasse und es witzig und schön schräg und dann hat denen aber allen eine Sache nicht gefallen. Mhm. Das erzählt uns jetzt der Erol.
Das originale Ende. Also es ist ja eigentlich, der Film von Roger Corman wurde ja als Off-Broadway-Theaterstück, Musical aufgeführt und in dem, jetzt geht es wieder in harte Spoiler-Regionen, also wer den Film noch nicht kennt, egal, wir machen das jetzt.
Ja, ja.
Am Ende sterben nicht nur die Hauptfiguren im Theater, sondern am Ende geht auch quasi, wird die Welt übernommen von den Pflanzen und von diesen 25 Millionen Gesamtbudget gegen 5 Millionen in das Ende, in dem die Pflanzen alles in Schutt und Asche legen, alles zerstören im Soundstage vom 007 in England, wo sie es gedreht haben. Mhm. Und dann kam halt raus, das Publikum hat es gehasst. Obwohl im Theater es alle geliebt haben. Mhm. Und ich habe gelesen, dass normalerweise bei einer Testvorführung, wenn das Publikum da ist und man macht diese Umfrage, dann gibt es halt irgendwie so eine Prozentzahl, die geben. Und damit ein Film veröffentlicht werden kann, muss man, glaube ich, bei 55% liegen. Mhm. Das ist das Minimum, die untere Grenze. Mhm. Dieser Film lag bei 13%.
Oh, krass. Gottes Willen. Entschuldigung, ich habe den von langer Zeit das letzte Mal gesehen. Wie endet jetzt anders, oder was?
Ja, es war tatsächlich eben so, dass diese Killerpflanzen dann Godzilla oder auch King Kong mäßig erstmal New York zerstören. Mhm. Und wie auch Erol gerade schon gesagt hat, ne, dass sie halt auch gedreht haben, dass es wahnsinnig teuer war. Und dann haben sie das Happy End nachproduziert, Spoiler, ne? Dass halt eben, er zieht dann Audrey 1 dann doch noch raus bei ihr, da aus dem Maul aus Audrey 2 und dann ist es mit dem Stromkabel und so und dass dann das Viech dann in die Luft fliegt und dann gibt es ein Happy End.
Okay.
Für mich hat es damals, ich hatte das Musical nicht gesehen, also ich wusste nicht, und den Roger Corman-Film hatte ich bis dahin halt auch noch nicht gesehen. Ich wusste nur, dass einer von meinen Jim Henson-Leuten, dass halt Frank Oz diesen Film macht, deswegen war ich so begeistert und habe mir vorher den Soundtrack geholt und all sowas. Für mich hat das Happy End total funktioniert. Also ich fand es halt schön. Ich wollte eben, dass diese Leute, dass mein Seymour Crailborn und das Audrey, dass die halt, die haben so schöne Lieder gesungen und es war alles so toll und so kultig, da wollte ich ein Happy End. Mhm. Also
das ist wirklich auch eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Der Unterschied zwischen Bühne und Film ist einfach die, dass du auf der Bühne immer diese Distanz noch hast. Du siehst halt einfach die Umgebung, du siehst das Publikum, dir wird immer gesagt, es ist nicht echt. Und am Ende, wenn alle tot sind, kommen alle nochmal nach vorne und verbeugen sich. Ja. Das hat auch Frank Oz. Er meinte halt, das war die Lektion für mich. Im Theater sind die Leute am Ende nicht tot, die auf der Bühne gespielt haben. Die kommen nochmal raus und verbeugen sich. Im Film ist man drin und man liebt ja wirklich. man liebt ja Rick Moranis als Seymour und Alan Green und sogar Vincent Gardenia und sogar die Bösewichter liebt man. Ja, genau. Aber wenn Rick Moranis stirbt, oh mein Gott.
Du hast aber recht. Also wenn Leute sich am Schluss immer verbeugen, dann ist es anders.
Ich habe ja die haben es ja dann veröffentlicht, ne, dass man das halt endlich dann mal sehen konnte. Und es gibt ja auch Leute, es gibt ja so Fan-Edits, ne, so Fan-Cuts, dass die das dass sie das dann reingeschnitten haben und sowas und umgeschnitten haben und so. Und das ist halt einfach holprig und so. Und aber man hat es mal gesehen. Also die 5 Millionen.
Es gibt die fertige, den Director's Cut, richtig auf Blu-ray, komplett fertig, funktional. Und das funktioniert super. Es ist nur einfach nicht, es lässt sich einfach nicht so schön raus. Es ist einfach nicht genau. Es ist ja auch dieses kitschige Ende, passt ja auch einfach in den Film.
Ja, total.
Seltsamerweise. Es ist ich mag das auch.
Wobei ja dann die letzte, um nochmal richtig zu spoilern für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und lange nicht mehr gesehen haben, die allerletzte Aufnahme ist ja dann doch, wenn die Kamera an den Picket-Fans dann halt runterschwenkt und dann ist dann halt Audrey da im Blumenbeet von dem Haus, was sie am Ende haben und grinst dann nochmal in die Kamera. Ne? Also das, aber das hat mich auch total gefreut. Ich habe mich über das Happy End gefreut und dann dachte ich so, aber guck mal, die Audrey ist auch noch da. Mhm.
Aber mal eine Frage an euch beide. Also wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, 22 Millionen, ist das vielleicht auch der Charme des Films, dass man mit wenig ganz viel machen musste?
Das war ja damals nicht wenig.
Stimmt, du hast recht, 22 Millionen.
Nee, waren ja sogar 25 bis 30 Millionen. Also wenig war das gar nicht. Das hat ja auch Erol schon so richtig gesagt. Das war dann, ne? Zu der Zeit der teuerste Film, an dem Warner Brothers da gearbeitet hat.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Ja. Zu dem Zeitpunkt, das war das. Und,
die haben New York in England neu aufgebaut im Studio.
Genau.
Und dann die Pflanze mit 60 Personen, die sie bedient haben.
60-Personen-Pflanze. Weißt du das Einspielergebnis, weißt du, Erol, letztendlich?
Ja, das war so.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
So lukewarm, so mittelprächtig, glaube ich. Irgendwas so um die 39 oder sowas um den Dreh, glaube ich, dann.
Spinner, guck mal, wie er tut so. Ich glaube,
ganz genau
39 Millionen. umgerechnet.
Nee, aber ich hab's nicht vor Augen oder so, nur das ist...
Nee, das irgendwo abgespeichert halt.
Ich wollte gerade sagen, das meinte ich auch gar nicht so, sondern ich glaub dir, dass du das einfach weißt. Also sowas,
abgespeichert,
so merkt man sich einfach. Umgerechnet wären das 93 Millionen heutzutage, aber...
Okay.
Hat ja eben umgerechnet auch knapp 72 oder 70 Millionen gekostet. Also so ein richtiger
plus minus null.
So ein richtiger Erfolg war es da doch leider nicht. Ne?
Und es ist ja auch immer so, dass man vergisst es so oft, wenn man dann liest, irgendwie Film hat 25 Millionen gekostet, 39 eingespielt. Na, ein Glück, da hat er ja noch gerade einen Plus gemacht. Nee, weil die Faustregel ist ja, dass man das Doppelte braucht, um sozusagen auf plus minus null zu kommen, wegen den ganzen PR und Werbekosten. Das war, glaube ich, auch damals schon so.
Mhm, genau. Nicht in den ganz miesen Dimensionen, die es heutzutage gibt, aber das war schon auch damals, war einfach kein Erfolg, hat einfach die Kohle nicht reingespielt, muss man einfach sagen. Mhm. Aber inzwischen hat dieser Film dann wirklich im Laufe der Jahre, und das hat auch Erol schon gesagt, auf VHS dann, als er rauskam, viele, viele Fans gefunden. Also ist dann zum absoluten Kultfilm geworden. Avanciert, wie man so schön sagt. Und bei meiner Recherche, ich war dann so fasziniert, weil für mich war das auch so einer meiner Filme. Ne? Das ist so mein Film, das ist so meine Musik, die ich immer noch gerne höre, immer noch Gänsehaut kriege. Und als ich dann in den Listen bei meiner Recherche und Archiv für die 100 besten Filme aller Zeiten, als ich immer wieder gesehen habe, Der kleine Roland ist da in der Liste mit gewesen, Und dann beim Zusammenschieben der Toplisten ist er dann hier bei uns auf Platz 72 gelandet. Der kleine Horrorladen. Wow.
Zu Recht. Ich liebe diesen Film.
Da würde ich zum Beispiel widersprechen. Ich meine, ihr seid auch beide Jim Henson-Fans. Ja. Ne? Also ausgekochte Jim Henson-Fans. Für mich wäre dann Blues Brothers oder Rocky Horror Picture Show weiter oben gewesen. Aber ich glaube schon, dass der natürlich auch wirklich... sehr kunstvoll ist der Film. Ne?
Das ist das Schöne an dieser Liste, ne? Dass sie halt auch zum Diskutieren anregt. So, Erol, jetzt. Pass auf jetzt. So.
Ja. Oh Gott.
Oh Gott, jetzt kommt quasi der Interviewteil. Jetzt kommen diese letzten 5, 6, 7 Fragen, die ich immer stelle. Und da kannst du dann nochmal jetzt so oft wie möglich einbauen, dass du diesen Film liebst. Wir hören ja auch gleich nochmal was. Du wirst nicht versagen, weil es geht ja um deine Liebe zum Film. Erstens, warum ist das für dich einer der besten Filme aller Zeiten?
Also erstmal ganz klar, ist natürlich immer schwierig, wer sagt hier das, was das Beste ist. Aber ich liebe diesen Film abgöttisch, weil, wie gesagt, es gibt keine Millisekunde ist auch nur ein Hauch langweilig. Die Songs sind großartig, die Besetzung ist perfekt, der ist großartig inszeniert, super. Das Editing ist fantastisch. Sogar über die Schnitte lacht man sich oftmals kaputt. Wenn in der einen Szene beim Zahnarzt jemand ausspuckt und das gegengeschnitten wird in eine Blumenvase, die ausgeschüttet wird. Alles an diesem Film ist großartig. Er ist witzig, gruselig, spannend, bewegend, nahezu perfekt. There you go.
There you go.
Ich liebe diesen Film.
Ich liebe diesen Film. Ich schließe mich da. I concur. Du hast vorhin schon mal ein bisschen drüber geredet, ne? Du warst 10 Jahre alt oder 10 Jahre jung. Hast du ansonsten noch eine bestimmte persönliche Erinnerung, die an den Film geknüpft ist?
Oh ja.
Du hast doch gesagt, deine Frau liebt den Film.
Ja, meine Frau liebt den Film total. Ich glaube tatsächlich, und das ist wieder ein Zufall, sie trägt, oh Gott, ist das zu persönlich, das hört sich falsch an, sie trägt ein Little Shop of Horrors T-Shirt. Genau heute. Es ist nicht fantastisch.
Nein,
es war nicht abgesprochen.
Es
war nicht abgesprochen.
Wahnsinn.
Ich habe ihr vorhin, weil sie dachte, es ginge um einen anderen Film. Mhm. Und ich habe ihr das vorhin erzählt. Sie meinte, nein, ich habe das T-Shirt an.
Das spricht aber vielleicht auch für eine gute Ehe.
Das ist definitiv eine Sache, die bei uns dann funktioniert, das Filme gucken.
Klasse, ey. Aber das,
was war die Frage?
Na, die Frage war noch
irgendwas anderes.
Ob du eine persönliche.
Ach, genau, das war's. Ich weiß wieder. Die Sache ist die, ich sag ja damals auf Video gesehen und ich weiß noch ganz genau, es waren zwei in gewisser Weise Monsterfilme, die ich gleichzeitig mir habe ausleihen lassen, weil das muss aber später gewesen sein. Das war halt nicht, als ich 10 war, sondern einen Ticken älter. Und ich weiß noch genau, die beiden Filme, die ich gesehen habe, der eine war halt Little Shop of Horrors, den ich geliehen bekommen habe, und der andere war Die Fliege von David Cronenberg.
Oh, ja.
Und zwei für mich nahezu perfekte Filme. Großartig. Anders perfekt, aber auch perfekt.
Oh Gott, the Brundle Thing. Magst du denn so blutrünstige Sachen?
Auch, klar. Also ich meine, es kommt drauf an. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan. Weiß ich nicht, jetzt Hostel oder Saw muss ich mir nicht jeden Tag anschauen. Mhm. Aber ansonsten, ich finde schon, dass es so ein bisschen wie bei einem Trommelwirbel. Ich finde es auch manchmal cool, dass man am Ende das Crash nochmal irgendwie gehauen wird. Und ich finde auch manchmal beim Film ist so eine Art blutige Sahnetorte. Und auch manchmal in ernsten Filmen ist es einfach ein notwendiges Add-on, um dem Film was zu geben. Es ist ein Gewürz.
Oh, absolut. So, jetzt Mathematik.
Oh Gott. Ist doch noch Mathematik, also bitte.
Kleiner Spaß. Kannst du sagen, wie oft hast du ihn gesehen, wenn du sagst, du siehst ihn jedes Jahr einmal?
Also, sagen wir mal so über 30 Mal.
Über 30 Mal, ja.
Und du? Nee, ich hab ihn öfter gesehen. Ich habe ihn öfter gesehen.
Ja.
Garantiert.
Ist auch so ein Film, wo man vielleicht Silvester gucken kann oder so, ne?
Kannst du immer gucken.
Ja, kann man immer gucken.
Kannst du immer gucken.
Hast du auch 30 Mal geguckt?
Na, ich habe ihn bestimmt, keine Ahnung, mehr als 30 Mal
gar nicht. Ich habe ihn auch. Ich wollte nur nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie 45 werde. Nee, ich habe den auch sehr, sehr, sehr oft geguckt, glaube ich. Und bei Little Shop of Horrors ist es auch so, dadurch, dass man ihn schon so lange, so früh gesehen hat und man ihn aus anderen Gründen damals toll fand, verändert sich der Film auch immer mehr. Mhm. Je älter man wird, desto melancholischer wird man dabei und es kriegt eine andere Bedeutung. Es ist einfach wirklich ein Film, der sich im guten Sinne, der reift wie ein guter Wein. Als ob ich mich damit auskenne.
Ich kann auch immer nur sagen, ob mir ein Wein gut schmeckt oder nicht, ansonsten habe ich auch keine Ahnung. Das war's. Gut. Wann hast du das letzte Mal gesehen? War es dieses Jahr schon soweit, 2021?
Ich habe ihn dieses Jahr gesehen, ja. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt April. Ja. Irgendwann am Anfang des Jahres, als es kalt war, richtig kalt, nicht so wie jetzt kalt.
Ja.
Und ich habe ihn dieses Jahr schon gesehen und ich habe ein kleines Kino im Keller und habe ihn groß und schön gesehen.
Stimmt, ja, das hast du uns damals schon mal erzählt. Schon die ganz große Neidkelle.
Du holst jetzt keine Gelegenheit aus.
Du holst jetzt das nach, was du damals nicht hattest mit diesem Film. Du guckst ihn auf großer Leinwand.
Genau. Total. Super. Das ist irre, großartig.
Auf Blu-ray, ja? Auf Blu-ray.
ja, keine 35er Kopie.
Ja. Ja, schwierig.
Na dann hast du ihn ja auch gar nicht richtig gesehen eigentlich.
Error Shaming. Ins Schwarze.
Bevor wir zu deinem Lieblingssong kommen, vielleicht ist die Antwort ja dieselbe, aber bevor wir zu seinem Lieblingssong kommen, was ist deine Lieblingssequenz, deine Lieblingsszene im Film?
Boah, alter Vater. Wie gesagt, also ich finde jede Einstellung perfekt. Ich mag ganz besonders wirklich direkt am Anfang, wo ein Voice-Over, eine Stimme uns was erzählt über die über den ganzen Film und über den Kosmos und das Universum. Und du siehst Aufnahmen vom Kosmos, das Wabern des Universums, und die Kamera fährt ein bisschen zurück und platsch fällt eine alte Flasche, eine Schnapsflasche in dieses Kosmos-Universum-Ursuppending. Man merkt, es ist einfach nur eine hässliche Pfütze in New York City. Es ist großartig.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich kann mich auch so genau daran erinnern, wie ich das im Kino gesehen habe und eben auch fasziniert war. Weltall, wie du ja gerade gesagt hast, und dann schmeißt einer diese Flasche ins Weltall rein und du siehst, es ist einfach eine dreckige Pfütze. Das habe ich als Kind so abgefeiert, wie jemand auf diese Idee kommen kann. Da war ich ja noch nicht so, da war ich mir darüber noch nicht so im Klaren, dass es Leute gibt wie Stanley Kubrick, die halt gut gemachte Szenenwechsel machen können. Weiß ich, also das hat mich auch fasziniert. So.
Ja, aber in einem Mainstream-Film und, Entschuldigung, nur ganz kurz, ich muss noch sagen, die Szene Skid Row tatsächlich, wenn all diese Menschen, also insgesamt, eigentlich die ganze Skid Row-Sequenz ist jedes Mal Gänsehaut, den Tränen nahe, es ist unfassbar gut.
Absolut. Aber tatsächlich, dein Lieblingssong ist welcher?
Also ich habe mir auf jeden Fall ausgesucht Suppertime, weil Suppertime Humor, Groove, Soul, Funk, alles in einem und auch noch dabei gruselig ist und spannend, und es ist ein ganz, ganz gigantisch toller Song.
Das haben wir uns auch rausgesucht. Wir hören da rein ins Original. Vincent Gardena, für die Leute, die den Film jetzt noch nicht gerade so auf dem Schirm haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die Szene im Film, wo dann wirklich dem Chef von Seymour Cralbourne klar wird, was da abläuft, dass sein Seymour, dass sein kleiner Mitarbeiter da eben halt Menschen an diese fleischfressende Pflanze verführt, beziehungsweise der weiß noch nicht, was da genau passiert, aber dass der Leute umbringt und dass er ein Killer ist, der da unter seinem Dach wohnt. Und dann gibt es halt diesen Song Suppertime, den wir uns jetzt mal anhören hier bitte.
I'm talking blood, Cralbourne. I'm talking under my own roof. An axe murderer.
He's got your number now.
I saw everything.
He knows just what you've done.
Everything you did to a boyfriend.
You've got no place to hide.
I saw you chopping.
You've got nowhere to run.
It's true, I chopped him up, but I didn't kill him.
He knows your life of crime.
Talk to the police.
I think it's supper time. Come on, come on. Think about all those offers. Come on, come on. Your future with Audrey. Come on, come on. Ain't no time to turn squeamish. Come on. I swear on all my spores, when he's gone, the world will be yours. Yours! Yeah, yeah, yeah.
You know, Cralbourne, it kills me doing this, but considering you're almost like a son to me, I'm thinking maybe we don't have to go to the police.
You don't?
I'm thinking, what if I kept my mouth shut and gave you a one-way ticket out of town?
You do that, sir?
You could lay low for a while, say 30, 40 years,
Meanwhile, I would keep the plant.
Plant?
Of course. You'd have to teach me how to take care of it while you're away. Give me your secret gardening tips.
Yeah. Your secret gardening tips. Und dann will er von ihm wissen, wie man die Pflanze füttert. Und dann erlebt er am eigenen Leib, wie die Pflanze gefüttert wird.
Dann war es das für ihn.
Oh,
super. Was auch so witzig ist, dass dieser Background-Core dann tatsächlich dort auftritt.
Das ist so eine Aufnahme, von denen Erol ja auch spricht. Ne? Dass man halt, du hast diese Bilder, auf die musst du ja auch erstmal kommen. Ne? Ja. Klar, das ist ein Musical, aber das ist auch die Leinwand. Ne? Diese Verbindung von der Bühneninszenierung, das auf die große Leinwand zu übertragen. Dann hast du diese Sängerin, diese Background-Sängerin, die in dem Hauseingang verschwinden. Beziehungsweise da
und die Pflanze, die singt. Das ist schon
toll. Ach, das ist einfach klasse, ey.
Das ist super, der griechische Chor quasi und Vincent Gardinia, der eigentlich in der Position des Rick Moranis zu bedrohen und hinter ihm geht dieses Maul von der Pflanze auf.
Genau.
Das ist,
und dann wird es auch brutal, ne? Das ist ja auch das Ding, ne? Da wird ja irgendwie nicht weggeschwenkt, sondern die frisst die Leute.
Er wird gefressen.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich halt irgendwie dachte so, naja, das werden dir doch jetzt aber nicht so irgendwie richtig zeigen. Aber wenn der quasi die Kiefer, nennen wir es mal so, der Pflanze da auf den raufschlagen und anfangen, den dazu zerquetschen und zu zermalmen, denke ich so, okay, ab 12. Naja.
Und vor allem ist es musikalisch unterlegt jedes Mal. Wam, bam, bam. Aber was es auch wieder so ein bisschen lustig und ironisch macht, das ist toll. Die Tonalität ist wirklich sehr schwierig, das hinzukriegen. Das ist nicht albern, nicht zu gruselig, nicht zu dies, nicht zu das. Ich liebe diesen Film, toll.
Ich liebe diesen
Film. Ja, und das Blöde ist, ich habe an dieser Stelle immer die Frage nach dem Makel, ob es irgendwas gibt, was dir nicht gefällt, aber das ist halt Blödsinn in dem Fall, ne?
Aber lass mich kurz nachdenken. Makel.
Gibt's da irgendwas?
Makel. Ich bin kein Riesenfan von. Warte mal. Some Fun Now. Der Song Some Fun Now ist nicht mein favorisierter Song. Das wäre die einzige Sache, worauf ich gerne auch hätte verzichten können.
Okay, interessant. Es gibt im Song als Erklärung, der wird nur von den Background-Sängerin da gesungen, der quasi wie so ein Trenner ist, ne, zwischen zwei Kapiteln sozusagen, ne, als wenn wie eine Umbaupause eigentlich auf der Bühne, ne. Und ich weiß nicht, ob die Inszenierung dafür benutzt wurde, dass sie eben halt singen, Mensch, jetzt ist er erfolgreich, dass es mit der Pflanze läuft, er hat das Mädchen, jetzt hat er richtig Spaß im Leben und so. Und ich mochte den eigentlich immer. Weißt du, was mein Makel ist, wenn mich einer fragen würde, dass im Film der Song The Meek Shall Inherit nicht richtig drin ist im Film.
Ja.
Weil auf dem Soundtrack ist eine fantastische Version. Da gibt es einen Song, wie quasi Rick Moranis, also seine Rolle, halt überfordert wird mit diesem neuen Leben. Ihm wird eine Fernsehsendung angeboten und er soll Gardening-Tipps geben, Gartenpflegetipps und also was, ne? Mit seinem grünen Daumen soll er halt zeigen, wie das Leben funktioniert. Er hat immer mehr Angst, weil diese Pflanze ja immer mächtiger wird und so. Und dieser Song, The Meek Shall Inherit, ich habe den ja im Ohr gehabt schon. Ich hatte ja die Platte, bevor ich den Film gesehen habe, für teures Geld
das
gekauft.
Ist dein Makel, ja.
Und das ist mein Makel, weil ich sitze im Kino und da gibt es ja so, der Song fängt ja so ein bisschen an, es wird so ein bisschen gezeigt, ihm wird diese Fernsehsendung angeboten, er ist erfolgreich und dann hört es plötzlich auf und ich saß im Kino und dachte so, wo ist denn der Rest von meinem Lied? Das wäre mein Makel.
Aber das finde ich ganz, 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 entschuldige, das finde ich ganz, ganz spannend, weil bei mir war es ja umgekehrt. Ich habe auch den Soundtrack auf CD und umgekehrt, das sind ja andere Versionen. Das sind ja nicht genau die, wie es oftmals bei, was weiß ich, Tarantino der Fall ist.
Ja.
Und da fehlen dann die Sachen aus dem Film in den Songs, wo ich dann auch beim Soundtrack dachte, was, Leute, nein, das hört sich ja ganz falsch und doof an. Verstehe ich.
Ja,
ich verstehe deinen Punkt.
Genau, und ich verstehe auch, was du da sagst, dass halt zum Beispiel Skid Row die Filmversion noch wuchtiger, noch eindrucksvoller ist, der Chor noch anders ist und es gibt den einen oder anderen noch Background- bzw. Mitsänger, der dann noch eine krassere Stimme hat als das, was er halt produziert
hat. Bei Skid Row ist es hundertprozentig richtig, ja, sehe ich auch so.
Total. Verstehe aber schon, ihr beide sagt im Grunde genommen, der einzige Makel ist, dass der Film zu kurz war.
nee, finde ich nicht, weil ich glaube tatsächlich, die Sachen, die Stefan ja so mag, die gab es ja, die hat, glaube ich, Frank Oz tatsächlich aus Pacing, aus Zeitgründen rausgehauen, ne?
Genau. Den Mut musst du halt haben. Und daran, ja, daran merkst du, was es für ein guter Filmemacher ist. Ne? Ich meine, der schon immer ein Händchen dafür hatte. Dirty Rotten Scoundrels und sowas. Ne? Weil der wahnsinnig gute Filme gemacht hat. Und der wirklich ein Gespür dafür hat. Ne? Also der halt weiß, auch wenn du das liebst, auch wenn die Szene super gemacht ist und alle geben da ihr Bestes, wenn du merkst, das killt irgendwie das Pacing, also das Timing vom Film, irgendwie die Geschwindigkeit, dann muss es raus. Und das ist hart. Also das, ich meine, das wirst du ja auch wissen, dass man Lieblinge hat, ne? Und dann kommt halt irgendeiner ist gut, und sagt, wir cutten jetzt die Szene raus, die muss weg. Das bringt nichts.
Ja, aber ja, wenn es nicht besser, also es ist tatsächlich dann nach relativ kurzer Zeit tut es nicht mehr weh. Das fühlt sich einfach dann eher, ist wie eine Diät. Es fühlt sich dann gut. In dem Moment, wenn man sie macht, ist es ätzend und schmerzhaft. Ja. Aber wenn es raus ist, dann fühlt man sich wirklich leichter. Ja. So ist es einfach meistens.
Wer gibt für dich, das ist jetzt schon die letzte Frage, die letzte offizielle Frage, wer gibt für dich die Standout-Performance?
Ja, ich meine, Alan Green. Also das ist relativ... Es gibt diese... Das ist ganz interessant, weil normalerweise mag ich die extrovertierten Performances nicht so sehr. Bei Little Shop of Horrors gibt es eigentlich fast nur extrovertierte. Aber Rick Moranis auch. Die beiden sind schon wirklich einfach perfekt besetzt. Mhm. Aber Alan Green, so wie sie spricht und dann manchmal die Stimme, was für eine Power sie hat, das ist so unerwartet. Und sie macht dieses naive Persönchen so toll und so herzergreifend. Mhm. Ich würde sagen, Alan Green gewinnt bei mir den Preis.
Mhm. Bei mir auch. Finde ich toll.
Guck mal, seid ihr doch in größten Sachen sehr einig.
Ja, Gott sei Dank, das wäre noch schöner. So, Erol, was sagen wir denn Menschen, die den Film noch nie gesehen haben? Gut, wir haben ja so ziemlich alles Gute verraten.
Gucken.
Aber was sagen wir jetzt Menschen, die den Film noch nie gesehen haben? Wie können wir den jetzt pitchen? Pitch-Meeting für Little Shop of Horrors jetzt. Wie kriegen wir die Zuschauer jetzt ins Kino? Sag mal.
Wenn du Andrew Lloyd Webber nicht ausstehen kannst wie ich, aber gerne mal ein Musical sehen willst, dass es wirklich trotzdem bei den Andrew Lloyd Webbers schafft und bei dir vielleicht auch, dann guck dir den mal an.
Ja, gut, das ist gut. Das kaufe ich so.
Ja, finde ich auch.
Kaufe ich so. Weißt du, wir haben noch nicht einmal Audreys Stimme noch erwähnt. Das sollten wir vielleicht noch kurz mal tun, dass im Original, wie wird er ausgesprochen, Levy oder Levi Stubbs? Der Sänger
ich glaub,
von den
Levi,
ne? Levi Stubbs von den Four Tops. Das müssen ja auch so geile Sessions gewesen sein, wie der das gesungen hat. Also wirklich klasse Stimme. Das haben wir die ganze Zeit nicht gesagt, aber.
Wahnsinn. Habt ihr es tut mir so leid, dass ich so viel Klugscheiß muss, aber muss ich. Mini Fun Fact habt ihr gesehen, könnt ihr euch ja online auch angucken. Eine der letzten Aufführungen von Little Shop of Horrors, Broadway, mit Alan Green auch wieder. Ja. Und wisst ihr, wer Rick Moranis gespielt hat?
Nee.
Jake Gyllenhaal.
Nein! Ja. Das wusste ich nicht. Oh, wie krass.
Kannst du dir auch
Der hat Seymour Cradburn gespielt.
Online, ja.
Und singt auch alles selber. Das ist super.
Nein,
mit Alan Green.
Oh, das ist ja. Oh Gott, das
dann hast du jetzt Hausaufgaben?
Ja, das muss ich mir auf jeden Fall. So ziehe ich mir auf jeden Fall ran. Ach, super, toll. Das ist eine tolle Geschichte. Daran merkt man halt wieder, dass dieses Ding in Amerika noch einen viel größeren Kultfaktor hat bei uns, aber dass er halt im Laufe der Jahrzehnte auch hier viele, viele Fans gewonnen hat. Vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen noch dazu animiert, sich den Film dann doch nochmal oder mal wieder oder überhaupt mal reinzuziehen. Frank Oz, Little Shop of Horrors, unser Platz 72 bei die 100 besten Filme aller Zeiten. Vielen, vielen Dank, Erol Jeschikaya. Dankeschön.
Ich danke euch.
Schön, dass du da warst.
Super, super. Also wirklich, also man hat ihn gemerkt, ich glaube, du liebst diesen Film. Kann man das so sagen?
Er ist ganz gut, ja.
Ich liebe diesen Film. Erol, du hattest vorhin noch Kopfhörer angeschlossen, seitdem hatten wir so ein Rauschen. Ich hoffe, wir kriegen das nachher bei der Post-Processing-Geschichte raus. Zieh doch einmal ganz kurz den Kopfhörer raus, um nur mal den Unterschied zu zeigen.
Okay, ich versuch's mal, Moment, Sekunde.
Und, hören wir dich noch? Oh, ja, siehst. Jetzt ist die Leitung ganz weg. Das war jetzt nicht so geplant. Tut mir leid.
Guck doch mal, vielleicht muss er einfach wieder reinstecken.
Gut, du kannst ja schon mal teasen.
Einfach wieder reinstecken. Das ist, wie gesagt, der seriöse Podcast.
Ja.
Erol Jeschikaya. Also es ist wirklich faszinierend zu erfahren gewesen, dass eben er auch so ein riesen abgefahrener Fan ist, dieses schrägen Musicals. Und das können wir ruhig nochmal sagen, er wird auf jeden Fall nochmal die Patenschaft für einen Film in der Liste übernehmen. Und welchen, das verraten wir jetzt natürlich nicht. Also das ist klar. Also bis hierhin nochmal danke an Erol Jeschikaya. Und wir hoffen noch ganz, ganz viel von ihm in der Zukunft zu hören. Also, das war's für heute. Für diese Ausgabe 100 besten Filme aller Zeiten. 100BFATS. Und beim nächsten Mal, da wird es unter anderem um die Ära Franco gehen.
Hä?
Es geht um Fantasy,
hä?
Um Horror,
hä?
Und um Tradition wird es auch noch gehen. Und als ultimativer Hinweis ums Geigespielen auf dem Dach.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.